Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Die ersten Produkte sind da. Vibrationsdämpfer, Cappy, Skatblatt und Quartett. Ab 2025 sind diese dann erhältlich. Folgt uns bei LinkedIn oder Instagram und hört gern die alten Folgen. Bis jetzt haben über 75.000 Menschen den Podcast gehört. Euer Tom. You cannot be serious! Jetzt ist Regenpause. Obwohl es in Hamburg nicht regnet, Claudia, Kode Kisch, regnet es bei dir?
Ja, zufälligerweise regnet es sogar gerade.
Ach guck mal, dann passt es ja sogar. Regenpause, wir lösen das später auf, wieso ich hier Regenpause sage. Erstmal, herzlich willkommen der ehemaligen Nummer 4 der Welt im Einzel, der ehemaligen Nummer 3 der Welt im Doppel. Ihr merkt, hier wird es jetzt sehr, sehr spannend, weil die Dame, mit der ich spreche, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Wimbledon Championess heißt Doppelsiegerin in Wimbledon, Doppelsiegerin bei den US Open, hat unzählige Turniertitel gewonnen, ganz, ganz viele im Doppel mit Helena Suková, über die wir auch sicherlich sprechen werden. Sie ist Bundestrainerin im Tennis. Und hat mal einen Ausflug in die Politik gemacht, hat jetzt ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Regenpause, ist jetzt überall zu haben. Der Link kommt in die Shownotes, da könnt ihr das dann ganz bequem bestellen. Nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, Claudia Kode-Kisch.
Danke, freue mich sehr.
Claudia, wo erwische ich dich? Wo bist du jetzt gerade? Du kommst ja ursprünglich aus dem Saarland.
Genau, und da bin ich jetzt auch zu Hause. In meiner Wohnung, habe mir ein gemütliches Plätzchen gesucht für unseren Podcast und da bin ich jetzt genau in Saarbrücken.
Ich spreche ja mit meinen Gästen in der Regel dann natürlich schwerpunktmäßig über ihre Tenniskarriere und ich habe hier, das hatte ich dir im Vorgespräch kurz erzählt, 5 Seiten ausgedruckt. Und ich möchte den Hörern, die ein bisschen jünger sind als wir beide, ich darf das ja sagen, ich bin 76er Baujahr, deswegen Doublette 76, du bist 63er Baujahr, das spielt noch indirekt eine Rolle, weil natürlich viele Menschen Tennis in Deutschland mit Steffi Graf, mit Boris Becker verbinden. Deutschland war unglaublich erfolgreich schon vor den beiden. Und da haben wir, wenn wir uns deine Karriere anschauen, ja, ich habe die WTA-Seite, das hatte ich dir auch im Vorgespräch erwähnt, die ich verfluche, weil ich da nicht die ganzen Daten bekommen habe, die ich alle haben wollte. Du gewinnst 1981, dann können alle auch rechnen, also als 18-Jährige, gegen Martina Navratilova, den damaligen Nummer 1 der Welt.
Also ich war sogar erst 17 noch.
Du warst 17?
Weil ich da im Dezember erst Geburtstag habe.
Genau. Guck mal, wenn ich rechnen könnte, dann hätte ich das auch.
Also 18 stimmt, vom Jahrgang stimmt. Her. Ich war hatte, mein 18. Geburtstag war da noch nicht.
Aber da hast du im Prinzip einen Sensationssieg hingelegt und die Nummer 1 der Welt besiegt, denkbar knapp. Da kommen wir noch später drauf zu sprechen, auf das Match. Ich erinnere mich, dass Silvia Haneke in Dallas mal Weltmeisterin wurde, Anfang der 80er Jahre auch. Das heißt, wir haben da schon sehr, sehr erfolgreiche deutsche Tennisspielerinnen gehabt. Und dann steigst du ein, 83 als Nummer 15 der Welt, beziehungsweise du entwickelst dich Nummer 15 der Welt und bist dann am Stück mehr als 5 Jahre unter den Top 10 im Einzel und fast durchgehend auch knapp aufgerundet jetzt 5 Jahre am Stück im Doppel, parallel. Das heißt, du bist parallel von 1984 bis 1988, so sagt es mir zumindest die WTA-Homepage, permanent in den Top 10, Einzel und Doppel. Wie hast du diese Doppelbelastung ausgehalten? Wir kennen das ja heute in der Regel, fast alle nur Einzel spielen oder nur Doppel. Du hast beides gemacht. Das war doch Hardcore, oder?
Ja, also zuerst mal, das war mir jetzt ja gar nicht bewusst, dass ich darüber parallel, also habe ich mir nie so vor Augen geführt, dass ich parallel in Top Ten war, Einzel und Doppel. Weiß ich natürlich, aber dass man das so nebeneinander legt, ja, bin ich halt auch nochmal ganz stolz drauf. Hardcore war das für uns damals nicht, weil das war völlig selbstverständlich, dass wir Einzel und Doppel spielen. Und klar, du hast es ja schon gesagt, das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, dass die Top-Spieler, gerade auch bei den Grand Slams und so weiter, praktisch kein Doppel mehr spielen, weil sie wahrscheinlich ist das dann, empfinden die es als zu hohe Belastung. Also ich gehe jetzt mal von Top Ten der Herren und der Damen aus, die bei den Grand Slams nur Einzel spielen. Für uns war das völlig selbstverständlich, dass wir Einzel und Doppel spielen, alle Top-Spieler. Und das war nicht Hardcore, sondern das war einfach förderlich, weil Doppelspielen einfach unglaublich viel bringt fürs ganze Spiel. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel im Einzel mal vorher ausgeschieden war oder so, hatte man aber noch Doppelmatches. Und ich fand, ich kann immer nur sagen, Matches zu spielen, egal ob Einzel oder Doppel, ist viel, viel besser oder wichtiger, als dann noch den Rest der Woche zu trainieren, wenn man, ne, bevor es zum nächsten Turnier geht. So dass man halt Matchpraxis hat. Und mir hat das Doppel immer sehr viel gebracht für mein Einzel auch. Also sei es jetzt das Volleyspielens nach vorne gehen, Platzaufteilung und Matchpraxis haben. Und weil ich natürlich im Einzel auch so ähnlich gespielt habe. Ne? Es ist natürlich, wenn man jetzt eine Defensivspielerin ist oder so, oder ein Defensivspieler, ist das natürlich ein bisschen unterschiedlich, Einzel und Doppel. Für mich kam das immer aufs Gleiche raus, ne? Surfen, Volley und viel volieren, aggressiv nach vorne und so weiter. Und mir hat das halt wirklich viel gebracht. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass sich das so entwickelt hat, dass es reine Einzelspezialisten und reine Doppelspezialisten gibt. Die Doppelspezialisten, ja, die sind in der Weltrangliste im Einzel irgendwo unter ferner liefen. Die spielen auch gar kein Einzel mehr. Also wahrscheinlich keinen Blumentopf dann gewinnen würden, aber dafür im Doppel umso mehr gewinnen. Und dadurch, dass sich natürlich die Preisgelder auch über den letzten 20, 30 Jahre so erhöht haben, kann man auch als reiner Doppelspieler oder Doppelspezialist wirklich auch so viel Geld verdienen. Deswegen hat sich das so in diese Richtung entwickelt. Das ist ganz interessant, das habe ich auch verfolgt, ja.
Das spricht ja auch die Bundestrainerin in dir. Du bist ja für Gesamtostdeutschland Bundestrainerin, hast viel mit jungen Kindern zu tun, mit Jugendlichen und sprichst mit denen. Und uns hören ja viele Trainer und auch viele dieser Talente zu. Und ich überspitze jetzt mal ein bisschen, von denen kann keiner mehr ein Volley spielen, Claudia. So, oder ist das falsch?
Nee, das ist nicht falsch, das ist leider nicht falsch.
Woran liegt das und was müssen wir ändern?
Also ich sehe das auch so. Ich meine, ich habe ja sehr viele, in den letzten Jahren sehr viele Lehrgänge gehabt mit den Kader-Kids oder den Talenten U12, U14. Das ist richtig. Ich bin verantwortlich für die Sichtung und Förderung beim Deutschen Tennisbund für die Ostbundesländer, also ehemalige DDR. Kann ich ja noch kurz dazu sagen, man hat mich damals halt angefragt, weil Tennis halt in der DDR nicht olympisch war und somit auch immer unter ferner liefen lief und nicht gefördert wurde und dieses Tennis halt im Osten total brachgelegen hat. Und dann habe ich diese Aufgabe übernommen und bin da auch inzwischen sehr weit gekommen. Es macht sehr viel Spaß. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die nicht mehr so gut volieren können. Also es ist sehr eklatant, oft bei den Mädchen. Also wenn sie irgendwie eine Bratpfanne in der Hand hätten, also das ist absolut technisch oft wirklich ganz schlecht. Was sie alle gut können, ist der Topspin-Volley, ein Schlag, den es zu meiner Zeit noch nicht mal gab. Ich kann ihn auch nicht spielen. Mit der Technik, die wir gelernt haben, geht das auch gar nicht, vor allem mit der einhändigen Rückhand schon mal gar nicht. Aber das ist ein Hauptschlag, der heute gelehrt wird und den man auch sehr gut aus dem Halbfeld spielen kann. Und wir haben halt klassisch abvolliert vorne. Es ist würde mir im Traum nicht einfallen, irgendwie in die Mitte vom Feld zurückzugehen und dann irgendwie Topspin-Volley zu spielen, sondern Aber ich denke mal, das liegt daran, dass die das heute einfach nicht mehr lernen. Ich weiß nicht, was in den oft im Training dann zu Hause gemacht wird. Wird vielleicht mal noch 3 Minuten ein bisschen volleyed. Und Smash können sie übrigens alle auch nicht. Also ich kann auch bei den Matches, wenn ich sehe, da ist spielt irgend ein Mädchen oder auch die Jungs ein Smash, da kann ich zu 99% vorhersagen, der landet irgendwo, aber nicht im Feld. Das ist ganz kurios, weil die dann den auch sehr wenig spielen. Das heißt, bevor sie smashen, rennen sie lieber zurück, spielen entweder einen Topspin-Volley oder rennen ganz zurück. Und alles, was sie sich vorher im Ballwechsel aufgebaut haben, ist dann wieder weg, weil sie das, ne, das wieder aus der Hand gegeben haben, anstatt den Sack zuzumachen. Smash, Volley, Punkt. Und die lernen das halt nicht mehr. Und ich finde aber, der klassische Volley gehört dazu. Den muss man beherrschen. Der ist wichtig. Und wenn man sich die Topspieler anschaut, Damen und Herren, die Topspieler der Welt, die können alle volleyieren. Die haben alle Ballgefühl, die wissen, wie es geht, die können auch doppelt spielen, auch wenn sie wenig doppelt spielen. Und das kann nicht sein, dass man einen Schlag nicht lernt. Genauso wie das nach vorne gehen, ganz schlecht oft bei den, überhaupt das nach vorne laufen, ja, ganz schlecht bei den Kids heutzutage. Was sie alle können, ist hinten links und rechts rennen und draufbroten auf den Ball. Ja, und einfach mal Tennis spielen, nach vorne gehen, sich den Platz
Variieren.
aufteilen, genau, variieren, sich den Punkt rausspielen. Das können nur noch ganz wenige, weil klar, die schauen sich die Matches im Fernsehen an und denken, boah, die hauen doch auch alles so drauf, also mache ich das auch. Ja, aber die hauen überlegt drauf. Wenn man jetzt eine Swiatek oder wie sie alle heißen, die spielen Schach auf dem Platz, ja, die spielen sich die Punkte raus und spielen hohes Tempo, unglaublich sicher und wirklich Millimeter an die Linie ran. Da geht's nicht nur. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die spielen so einfallslos oft. Und ist natürlich aber auch klar, wenn das im Training nicht gemacht wird. Genauso wie Doppeltraining oder so. Das kommt ja überhaupt nicht vor. Wie sollen die Kinder das lernen, wenn es ihnen keiner sagt?
Also mehr Doppelspielen, mehr Volley trainieren, Schmetterball auf jeden Fall, Drehscheibe, Transition nach vorne, das muss alles mehr trainiert werden, das sehe ich genauso. Also ich gucke ja dann auch relativ viel Tennis, links und rechts, auch bei den Jugendturnieren und nehme das ganz genauso wahr. Jetzt ist ja die Frage, wie hat Claudia Kohde-Kilsch den Volley so gut gelernt? Wenn ich mich an deine Zeit zurückerinnere, also die Top Ten, die ich so im Kopf habe. Also Navratilova viel ans Netz gegangen. Chris Evert-Lloyd, weiß ich gar nicht, die war eher so von hinten, glaube ich, Grundlinienspielerin. Aber du hast viele, ich sage jetzt mal 50-50, ganz stark vereinfacht bitte. Die Hälfte war Grundlinienspielerin, die andere Hälfte ist ans Netz gegangen. Also du warst ja jetzt keine Exotin, sondern da sind ja viele andere auch eben da relativ aggressiv dann ans Netz gegangen. Wie hast du den Volley gelernt oder warum ist das abhanden gekommen? Warum gibt es das nur noch so selten?
Das ist schwierig zu sagen. Also erstmal zu meiner Zeit, klar, gab es diese verschiedenen Spielertypen, aber volieren konnten sie alle. Ich nehme mal Tukova,
Tschechische
Novotná,
Schule,
Mantlikova, Navratilova,
alle aus
ja,
Tschechien,
alle aus
interessanterweise.
Tschechien, ja genau, und Sabatini, Steffi, ich meine selbst Steffi konnte volieren. Die hat es nur nicht, im Einzel ist sie halt selten nach vorne, aber natürlich konnte sie volieren. Ich glaube, Vorteil für uns damals, vielleicht ein leichter Vorteil war, dass wir alle einhändige Rückhand gespielt haben. Außer jetzt ganz wenige Ausnahmen. Chris Evert halt zum Beispiel
Stimmt.
oder Tracy Austin, die halt beidhändig gespielt haben, auch noch eine ganz, trotzdem eine andere Technik als die beidhändige Rückhand, die heute gespielt wird. Heute ist ja die Griffe viel extremer, ne? Und der Schwung ist ja noch mal ein ganz anderer. Dadurch hat man sowieso schon mal die Rückhand einhändig gespielt und dann auch relativ schnell natürlich mehr Kraft für den einhändigen Volley gehabt. Wie habe ich den gelernt? Ich weiß es nicht. Ich habe den irgendwie
Aber
in die
es war
Wiege
eh.
gelegt bekommen. Also es ist ja mit mein bester Schlag gewesen und ich habe den dann irgendwann gekonnt. Ich bin ja vom Deutschen Tennisbund gesichtet worden, auch mit 9 Jahren. War dann immer am Stützpunkt in Hannover bei den Lehrgängen. Das weiß ja auch keiner, ne? Ich bin also sehr früh da gesichtet worden schon. Und da wurden dann immer so vom damaligen Bundestrainer dann so Bewertungsberichte geschrieben, ne? Nach so einem Lehrgang. Mein schlechtester Schlag wurde mir dann bescheinigt bei der Rückhandvolley als Kind. Den würde ich wahrscheinlich, was nachher dann ja mein allerbester Schlag wurde.
Ja.
Aber klar, das war natürlich als Kind, ne, das Handgelenk war ja dann noch ein bisschen wackelig, die Kraft hat noch ein bisschen gefehlt, aber trotzdem hatte ich immer schon gleich so die richtige Technik dafür. Ne. Es war halt bei den Männern zu meiner Zeit, ob jetzt McEnroe, die alle und selbst Björn Borg, mein Idol, konnte volleyen. Aber der hat auch die beidhändige Rückhand, die haben ja beim Ausschwung
Hat er
die eine Hand
losgelassen, ne?
losgelassen. Genau. Und das ist ja auch, ich habe mir das auch immer alles nochmal, als ich jetzt mein Buch geschrieben habe, auch nochmal alles nochmal genau angeguckt und so. Und ich glaube einfach, dass ich erzählt habe, dieser neuen Schläge, wie jetzt im Topspin-Volley und so weiter, anstatt des Volleys und des Smashes so viel eingesetzt wird, einfach nicht mehr ausreichend trainiert wird. Also ich habe es immer mal ab und zu ein paar Kids so in den Lehrgängen, da stimmt die Technik schon, da muss man dann weiter dran arbeiten. Aber es wird wohl nicht mehr so viel Wert darauf gelegt. Und wir waren halt komplett ausgebildet mit allen Schlägen, ne? Und in unserer Zeit.
Also es muss ja elementarer Bestandteil gewesen sein deines
Ja,
Trainings und eben nicht nur 3 Minuten,
absolut.
sondern was weiß ich
Eine
denn, 20
Stunde.
Minuten oder
Ja,
Stunde sogar, ne? Naja, ich kenne das nur von den Zverevs, die in Hamburg trainiert haben. Der eine ist ja nun Nummer 2 der Welt und der Misha hat dann, so wie ich das mitbekommen habe, beim UAC in Hamburg auch mit dem Vater, also mit irgendjemandem trainiert, den ich kannte und dann eine Stunde Longline, eine Stunde Cross und das Gleiche dann irgendwie am Netz. Nochmal, also wirklich eine Stunde Volley. Ich muss selber mir an die eigene Nase fassen. Ich weiß nicht, wann ich selber mal eine Stunde Volley am Stück trainiert habe. Und das ist ja vollkommen logisch, dass wenn ich eben sehr viel Zeit in einen Schlag investiere und einen Trainer dabei habe, der ein bisschen was kann, dass der besser wird. Das geht ja eigentlich gar nicht
Ja,
anders.
vor allem auch gibt ja viele Variationen, wie man den Volley trainieren kann. Man steht ja dann, man darf sich das nicht vorstellen, man steht nur da, macht Vorhand, Vorhand, Rückhand, Vorhand, Rückhand von der gleichen Position aus. Es ist ja wichtig, einen Volley aus verschiedenen Positionen des Platzes spielen zu können, im nach vorne gehen. Wann mache ich den Split Step, wenn ich angreife? Wohin greife ich an? Wo positioniere ich mich dann am besten für den Volley und so weiter? Wir haben damals auch viel zum Beispiel Reaktionstraining vorne gemacht. Also Trainer steht mit dem Korb da und schießt mit 800 Sachen und, ne, und dann zack, zack, zack und man muss vorne abvolieren. Ganz gutes Training immer gewesen, um die Reaktion auch zu trainieren und gerade auch fürs Doppel und so. Und das haben wir auch bis St. Nimmerleinstag gemacht, solche Sachen. Nur so lernt man es ja auch. Wie soll man es denn sonst lernen?
Die Geschwindigkeit, dass man da eben auch keine Angst hat, dass man sich
Genau.
wohlfühlt vorne, ne?
Genau, ein wichtiges Wort, Angst vorne am Netz. Heftig bei den Mädchen oft auch. Die drehen sich dann teilweise weg im Doppel vorne oder rennen ganz schnell rückwärts. Also das ist ganz ausgeprägt oft, die Angst vom Ball. Und ich sage immer, ihr habt einen Schläger in der Hand, ihr könnt euch wehren, ihr kriegt den schon nicht ab. Kopf nach vorne, bereit sein. Ja, das ist ganz verbreitet. Das ist interessant zu sehen.
Okay, die Botschaft ist angekommen, glaube ich, bei allen Hörern. Wir beide waren ja nicht zusammen, aber separat voneinander in Detmold. Da habe ich dich beobachtet. Da warst du in Bundestrainerklamotte, so richtig schwarz-rot-gold gekleidet.
Ja, ist halt unser Outfit, genau.
Nicht zu übersehen, natürlich, auch mit deiner Körpergröße. 1,86, 1,87, was ist richtig? Es gibt 2 Quellen im Internet.
86.
86. Also, du bist groß. Einhändige Rückhand hattest du erwähnt, also Kontinentegriff, glaube ich, gespielt, also relativ gerade hast du gespielt. Natürlich hast du gut aufgeschlagen, gut volliert, hast du erzählt und auch mit dem Slice und dann eben gerne ans Netz gegangen, glaube ich. So erinnere ich dein Spiel so ein Stück weit. Ist ja auch schon ein bisschen her, muss ich gestehen, aber so habe ich das vor Augen. Und dann guckst du da in Detmold zu oder auf den anderen Anlagen irgendwo. Da wird ja auf 10 Anlagen dieses jüngsten Tennisturnier gespielt, wo Doublette 76 den Fairplay-Pokal sponsert, auch nächstes und übernächstes Jahr auf jeden Fall. Wie nimmst du da die Atmosphäre wahr, die Spiele, die Kinder? Welche Botschaft hast du an die Kinder und an die Eltern dieses Turnieres? Da müssen wir beide grinsen.
Da müssen wir beide grinsen, weil dieses Jahr schon teilweise heftig war, was da so zwischen Eltern untereinander oder Kindern auf dem Platz an Benehmen so abging. Also ich war hauptsächlich bei der U12 bei den deutschen Meisterschaften und teilweise auch bei der U11. Bei den ganz Kleinen bin ich dann noch nicht unterwegs. Das ist noch ein bisschen dann zu früh, um da dann Matchbeobachtung zu machen. Und ja, habe halt festgestellt, dass es dieses Jahr auch bei der U11 war es extremst schlimm, das Benehmen teilweise auf dem Platz. Also da war ein Geschrei, ein Geheule. Wenn Punkte verloren wurden, dann Schläger oder Matches, dann Schläger gegen den Netzpfosten hacken und Bälle in die Plane schießen. Eltern haben sich untereinander in die Haare gekriegt. Halt doch mal deinen Mund jetzt. Mhm. Oder haben ihre Kinder zum Schummeln animiert. Also ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Mhm. Und ich kann da echt nur sagen, bleibt alle mal ruhig. Mhm. In der U11 oder U12 sollen die Kinder natürlich ehrgeizig sein und die wollen alle gewinnen. Und es ist für ein Kind nie schön, wenn man verliert. Ich habe auch geweint, als ich klein war, wenn ich verloren habe und so. Also das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man ehrgeizig ist und gewinnen will und nicht sagt, ist mir doch egal, wie ich jetzt hier heute spiele. Aber echt mal ruhig bleiben, weil das heißt noch lange nicht, wenn man U11, U12 da mal einen Titel gewinnt, dass man dann irgendwann mal später Weltklasse wird. Also da liegt noch sehr, sehr viel Zeit dazwischen. Und für Eltern finde ich es halt auch total wichtig, dass sie lernen, ihr Kind auch richtig einzuschätzen und dass sie ihr Kind positiv unterstützen und mit der Realität die halt einschätzen können, was kann mein Kind, was möchte mein Kind, ja, das ist ja auch ganz wichtig für die Kids, dass die es selber wollen und dass nicht die Eltern irgendwas da ihre Wünsche über das Kind irgendwie versuchen, ne, zu realisieren. Klar ist Tennis ein Sport, in dem viel Geld verdient werden kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manchen Eltern dann auch so die Dollarzeichen in den Augen blinken, wenn ihr Kind da mal mit 11 irgendwie ein Turnier gewinnt.
Ist das die Motivation von einigen Eltern wirklich?
Also ich könnte, also von einigen könnte ich mir vorstellen, klar, die sagen das nicht, aber das merkt man teilweise. Und ganz extrem sind halt auch diese beratungsresistenten Eltern, die habe ich mit Diese Begegnungen habe ich als Bundestrainerin jetzt in den letzten Jahren auch zuhauf gehabt, die halt alles besser wissen, die meinen, wenn sie viel Geld haben, können sie sich die Punkte für ihre Kinder und Rangliste irgendwie erkaufen, aber dann einfach nicht merken, dass vielleicht das Talent des Kindes gar nicht ausreicht für sowas. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es aber auch sehr viele Eltern gibt, mit denen ich super klarkomme, die ich sehr viel berate, deren Kinder ich schon jetzt ein paar Jahre begleite und die sich sehr gut machen. Es sind so ein paar, also ein Junge zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt, der jetzt auch unter den ersten 10 seiner Altersklasse in Deutschland ist, und mit den Eltern komme ich super klar und die sind immer ganz dankbar, wenn ich sie auch beraten kann. Aber es gibt halt eben auch die anderen. Und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man positiv unterstützend da ist und nicht so viel Druck auf die Kinder ausübt. Ja, die müssen nicht mit 11 oder 12 schon alles gewinnen. Das halte ich für wichtig auch für so eine Entwicklung, weil sonst hören die mit 13, 14, 15, hören die wieder auf, weil sie das dann druckmäßig nicht aushalten. Die Erfolge vielleicht dich nicht einstellen. Und wenn man ein ehrgeiziges Kind ist, macht man sich selber ja auch schon Druck, weil man gewinnen will und was erreichen will. Und dann braucht man das nicht noch von außen und von dem Umfeld.
Verstanden. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Die Botschaft ist klar. Die ist ja auch nicht neu. Das muss man auch mal sagen. Also ich erinnere mich, vor 40 Jahren war es bei mir nicht anders. Oder vor 35 Jahren, da gab es auch eben solche und solche Eltern, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Also ich könnte dir heute noch namentlich auch nennen, wer wie war. Das hat man irgendwie abgespeichert im Hinterkopf. Das kriege ich auch von einer Festplatte nicht gelöscht. Man kriegt auch nicht von der Festplatte gelöscht, und das ist auch nochmal meine Botschaft, wer geschummelt hat in der Jugend, da reden die Leute im zarten Alter von 50 noch drüber. Ja, das ist so. Das ist Running Gag, das ist auch Konsens. Das würde ich mir, wenn ich jetzt jung wäre, und wenn ich mir manchmal überlege, gebe ich den aus oder gut, ich sag euch, die Leute zerreißen sich 40 Jahre über euch immer noch das Maul. Das ist so.
Und das, genau, das, bitte das, merken.
Bitte merken, das kriegt man nicht weg. Die Leute haben Elefantengedächtnis. Und ja, dann lass uns noch das Thema abrunden mit dem Thema LK. Ich habe den Vorschlag gemacht in irgendwelchen anderen alten Podcast-Folgen, habe jetzt über 100 Folgen aufgenommen mittlerweile, die man sich gerne auch hier und da noch anhören kann, dass man die LK erst ab 13 wirksam machen sollte. Ich nehme es so wahr, du hast den Druck der Kinder, die ehrgeizig sind, beschrieben. Du hast den Druck der Eltern beschrieben. Vielleicht vom Trainer auch noch mal ein bisschen Druck und hier noch mal Druck. Und dann kommt noch diese scheiß LK dazu, wo die Kinder sich komplett verrückt machen lassen. Ich erlebe das sogar bei mir im Verein so, dass meine 50- und über 50-jährigen Mannschaftskameraden sagen, der hat eine LK, der hat eine einstellige LK, der ist bestimmt gut. Und ich sage, ey Leute, gesst diese LK, Punkt 1. Das ist meine ganz, ganz klare Meinung. Dass es irgendwo wie im Golf auch ein Handicap geben sollte, im Tennis, vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich sehe, wie 10-, 11-Jährige durch Deutschland eiern, krampfhaft irgendwelche LK-Punkte einzusammeln und die Eltern auch sagen, und hier muss er heute gewinnen, weil dann kommt er da und da in das Draw rein, du weißt, was ich meine, dann sage ich, das ist krank. Das kann, also dadurch werde ich kein besserer Tennisspieler. Oder wie sehe ich das falsch?
Also mit dieser LK habe ich mich auch nie beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, wie man LK-Punkte bekommt. Aber was ich mir natürlich anschaue, mit was wir Bundestrainer uns beschäftigen, sind die Ranglisten. Die erste Rangliste bei den Kids ist U12. Also darunter gibt es keine deutsche Rangliste. Und ja, ich finde das auch eine Katastrophe, weil die Eltern ja teilweise mit ihren 11-, 12-Jährigen dann da nach Afrika fahren, um irgendwelche Punkte oder hier bei den TEs und so weiter, irgendwelche Punkte zu sammeln, weil die Turniere dann vielleicht schwächer besetzt sind, damit sie halt in der Rangliste weiter nach oben kommen und dann kriege ich dann zu hören oder wir Bundestrainer, wenn wir zum Beispiel zum Lehrgang einladen und ein Kind einladen, was aus unserer Sicht viel mehr Potenzial hat als ein anderes Kind, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen in der Rangliste noch weiter hinten steht, weil es vielleicht nicht so viel gespielt hat oder verletzt war oder krank war oder einfach noch nicht so viele Turniere spielt oder auch stärker besetzt, wo es dann nicht so viele Punkte gibt vielleicht mal noch, dann kriegen wir oft zu hören, wieso ist mein Kind nicht eingeladen, das steht doch viel höher. Und dann kriegen die von mir gehört, weil für mich der Ranglistenplatz in der U12 ganz, ganz wenig Relevanz hat. Ich schaue da auf ganz andere Dinge, ich schaue auf
worauf schaust
Potenzial,
du?
Athletik, Verhalten auf dem Platz, technischer Stand schon, athletische Part ist sehr wichtig, die Psyche, die Spielintelligenz und da um dann halt auch zu sehen oder einschätzen zu können, wie ist das Entwicklungspotenzial. Und ich habe bisher, lag ich immer richtig, dass ich auch gesehen habe, wenn Kinder aus meiner Sicht limitiert sind, ist einfach, da kann ich heute schon sagen, das werden keine Weltklasse-Spieler, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Tennis zu spielen, College, also es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Müssen ja nicht immer alle Top Ten werden. Aber das sind die Dinge, auf die man achtet, ne? Wie ist die körperliche Konstitution? Wie gesagt, der psychische Teil ist sehr wichtig. Wie verhalten sie sich auf dem Platz? Wie sind sie kämpferisch? Disziplin? Bei den Lehrgängen können wir da immer sehr viel beobachten. Und dann später dann halt auch in den Matches. Und das ist wichtig.
Verstanden. Das ganzheitliche Bild und dafür ist dann auch jemand, der A, selber eben überragend global Tennis gespielt hat, B, dann auch noch mehr als 50 Jahre Erfahrung hat, Tennis. Und da kann ich auch immer nur hoffen, dass dann eben die Eltern auf den Rat der Trainer hören, die eben dann geschultes Auge haben und die dann auch vergleichen und eben auch in der Regel neutral wie die Schweiz sind. Also es hat ja niemand irgendwo einen gewissen Ehrgeiz, jemandem zu sagen, du bist schlecht oder so. Aber das ist sicherlich ein richtig. Ganz schmaler Grat. Ne?
Ganz schmaler Grat, auch die Wahrheit zu sagen, ist immer sehr schwierig, weil die Wahrheit verstehen halt oft viele nicht. Oder sagen wir mal, die Wahrheit, also dein oder meine Einschätzung, ob das dann Wahrheit ist, vielleicht ein falscher
Verstehe, was du meinst.
Ausdruck. Ja. Aber das wäre jetzt auch nicht richtig, zum Kind zu sagen, du bist schlecht. Sie sind ja nicht, wenn sie bei mir in den Lehrgängen auftauchen, sind sie ja nicht schlecht. Ja, das sind ja alles junge Talente. Menschen, die Tennis spielen wollen, die schon gewisse Dinge können, die einen mehr, die anderen weniger, die ehrgeizig sind, die total immer ehrfürchtig sind, wenn sie mich dann auch kennenlernen. Ich meine, heutzutage, sie sind natürlich klein, auf den ersten Moment wissen sie nicht, wer ich bin, dann googeln sie einmal und dann gehen die Augen auf.
Ja, aber Claudia, das ist doch, das gehört sich doch
das
auch so.
Das ist doch toll.
Ja, warum auch nicht?
Und mir macht das immer total Spaß, diese Arbeit. Und ich würde jetzt nie zum Kind sagen, du bist schlecht, sondern eher, du musst da und da dran arbeiten.
Ja.
Ich sage immer, stärken, noch weiter ausbessern und an den Schwächen arbeiten.
Na klar.
Und auch ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen können, zu den Kindern, auch zu den Eltern, zu den Heimtrainern, da sind noch Defizite, da muss dran gearbeitet werden, weil das wichtig ist für die ganzheitliche Ausbildung. Und wer das nicht hören will, dann tut es mir leid. Also dann müssen sie ja eigene Sachen machen.
Ja. Ich habe ja jetzt ja mittlerweile mit mehr als 10, wenn nicht 15 ehemaligen Top 100 Spielerinnen, also Maike Babel zum Beispiel von den Damen, die war Nummer 27 in der Welt, und mit vielen, vielen anderen Profis, die auch Top 100, Top 50 standen, gesprochen. Allesamt haben in ihrer Karriere auch zu jungen Zeiten mal ein richtig heftiges, negatives Erlebnis gehabt, indem sie richtig, also entweder ein Jahr nicht zum Verbandstraining kommen durften, einfach aus dem Verband geflogen oder eben auch eine negative Rückmeldung bekommen haben. Aber die haben dann gesagt, das ist für mich ein Ansporn, da eben mehr draus zu machen und noch besser zu werden. So, und das kann ja auch, es gehört ja dazu im Leben. Das ist bei der Arbeit so, das ist im Studium so, in der Schule so. Also, ne, wenn man mal eine 6 geschrieben hat, dann weiß man, okay, jetzt muss ich mich vielleicht hinsetzen. Und nächstes Mal wird es dann eine 3 oder eine 1, was auch immer. Aber das ist doch elementarer Bestandteil, insbesondere natürlich auch, wenn man ehrgeizig ist im Sport, nicht nur im Tennis, dass es Trainer gibt, die auch mal sagen, pass mal auf, das ist nicht so gut. Aber wie will ich sonst besser werden? Also besser als jemanden zu haben, der immer nur sagt, du bist die Nummer 1, du bist der Tollste im Bundesland, du bist der, der immer alle besiegt. Wow, das hilft einem ja nichts, ne?
Absolut nicht. Konstruktive Kritik ist ganz wichtig und dass man tatsächlich an den Defiziten arbeitet. Wenn man einem Kind, ich weiß, sage jetzt zum Beispiel in Sachsen, dass dann die U11 immer alles gewinnt, sagt, du bist so gut, du bist das aller, dann kommen die raus aus Sachsen zu anderen Turnieren, wo dann die in dem Alter aus ganz Deutschland sind und kriegen so auf die Nuss. Und dann sehen sie mal, wo stehe ich eigentlich, wenn ich eigentlich in meinem Bundesland Nummer 1 bin, das heißt noch lange nicht, weil die Konkurrenz in Deutschland da ja schon recht groß ist und da sehr gut gearbeitet wird, auch in Bayern zum Beispiel, wo, ne? Und Baden und Württemberg, und das ist ja schon in dem Alter viel Potenzial da. Was draus wird, muss man dann immer sehen. Nee, und das sollte dann, das muss man lernen, das auch zu vertragen und sich das auch anzuhören. Ich will auch nicht immer nur hören, alles, was ich mache, ist ganz toll. Sondern es ist doch wichtig, dass man auch kritisiert wird, darauf hingewiesen wird, was eben noch nicht so gut ist, woran man unbedingt arbeiten sollte, seine Ziele zu erreichen. Das ist für mich ein gutes Umfeld, was sowas sagen kann. Ne?
Absolut, absolut. Du hast eben mir ein schönes Stichwort gegeben. Nummer 1. Du warst Nummer 4 der Welt. Eben über einen langen Zeitraum, Mitte der 80er bis Ende der 90er, sehr, sehr erfolgreich. Wie ist denn das Gefühl, wenn man so weiß, also auch beim Doppel, du warst immer im Prinzip an 1 oder an 2 gesetzt mit Helena Suková. Also ihr seid ja, du bist, worauf ich hinaus will, ist in der Setzliste immer so gesetzt gewesen, dass man eigentlich dann auch an sich selber wahrscheinlich die Erwartung hatte, also mindestens Viertelfinale, wenn nicht besser. Wie geht man damit, sagt man, und ich habe mir auch mal so ein paar Draws angeschaut, die ersten Runden hast du eigentlich auch immer relativ glatt gewonnen bei den Grand Slams. Klar, später das Turnier, desto besser die Gegner, ist ja auch logisch irgendwo. Aber wie geht man denn damit um, dass man da so erste Runde spielt, 128er Feld und dann weiß man, ich bin an, was weiß ich, an 4 gesetzt. Macht man sich dann da selber Druck und sagt, ich muss ins Halbfinale kommen, weil ich bin ja an 4 gesetzt?
Nee, erstens wächst man ja da auch rein und lernt über die Jahre mit dem immer größer werdenden Druck, je besser man wird, das kommt nun mal mit einher, meistens halt auch von der Öffentlichkeit, nicht nur der Druck, den man sich selbst macht, sondern natürlich auch der Druck der von außen kommt. Aber man wächst rein und lernt in den allermeisten Fällen ja auch gut damit umzugehen. Natürlich Fälle, und das ist auch mir während meiner Karriere passiert, wo ich den Druck nicht mehr ausgehalten habe. Das steht auch in meinem Buch dann drin. Ja, und dann, wenn man jetzt Beispiel, ich sage jetzt ein Beispiel, Wimbledon spielt es an vier, da war ich auch mal an vier gesetzt, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Oder an sechs, keine Ahnung. Also zumindest in den Top 8 gesetzt. Und man denkt da aber anders. Erstens weiß man, wenn man ein Turnier spielt oder ein Grand Slam spielt, dass alle, die dort sind, Tennis spielen können. Also es ist ja nicht so, das heißt, ich bin jetzt in der Weltrangliste unter den Top 10, das heißt, ich muss jetzt zwangsläufig die ersten Runden ganz glatt gewinnen, weil die anderen sind ja alle viel schlechter. Ist ja nicht so. Das ist ja wirklich sehr eng in der Weltspitze, das sind Nuancen. Jeder kann da Tennis spielen und wenn man nicht aufpasst, kann man auch durchaus erste Runde verlieren. Ich habe es immer so gesehen und ich glaube, das ist auch bei den anderen immer so gewesen, dass man Match für Match denkt. Eigentlich kam das immer mehr so von seitens der Presse, ah, da sind die Auslosung durchgegangen und dann Viertelfinale darf die und dann kommt die auf die und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele aber erstmal die erste Runde. Ja, und nach der ersten Runde sehe ich dann, ob es die zweite Runde wird und gegen wen. Und natürlich hat man sich Ziele gesetzt, also weil man ja auch weiß, wenn man erste 10 der Weltrangliste ist, dass man das Potenzial hat, das Halbfinale zu erreichen, was ich bei Grand Slams im Einzel ja auch viermal geschafft habe. Diese Ziele hat man natürlich. Das sagt ja auch Zverev heutzutage immer. Mein Ziel ist Finale oder Halbfinale. Und das ist auch ganz wichtig, dass man positiv denkt und sich diese Ziele setzt. Aber man geht das als Spieler oder Spielerin, als Profi geht man das Match für Match an. Da ist eigentlich das Wichtigste zu lernen, diesen ganzen Druck, der von außen kommt, nicht an sich rankommen zu lassen. Einmal Scheuklappen an und nicht am besten nicht drauf hören, weil das war halt in Deutschland immer so und ist auch heute noch so. Die Erwartungshaltung ist dann sehr hoch. Es ist ja auch bei Zverev so, wenn er ein Grand Slam spielt, Erwartungshaltung ist Finale. Und wenn er das nicht schafft, ist er scheiße. Also ich sage das jetzt mal so
Ja,
überspitzt, sorry den Ausdruck, aber
ist ja
das
so.
ist so. Davon muss man sich frei machen, aber als Profi lernt man das dann über die Jahre dann schon.
Du hast eben viermal Semifinale bei den Grand Slams erwähnt, um das abzurunden für die Hörer. Dreimal Australien, 85, 87, 88 und 85 dann auch nochmal French Open. Jetzt kann man lange drüber streiten, beziehungsweise als Frage würde ich das gerne formulieren, weil ich habe es ja hier vor mir ausgedruckt. War 85 oder 87 erfolgreicher für dich? Weil 87 war da Halbfinale und dreimal Viertelfinale in den anderen Grand Slams dann. Oder ist es jetzt auch müßig zu sagen, welches das beste Jahr für dich war?
Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, das allerbeste Jahr insgesamt war, glaube ich, wo ich dann auch vier war in der Weltrangliste.
Im September, ne?
Ja, würde ich mal sagen, dass das so
Okay. Da hast du den
vielleicht auch
Schläger.
das allerbeste Jahr
Da hast du
meines.
den Schläger am besten in der Hand gehabt. Und von den vier Halbfinalen, also es war in der Regel so, auch da verfluche ich die WTA-Seite. Ich habe mir die Draws hier und da angeschaut. Du hast ja in der Regel dann gegen Evert Lloyd gespielt oder Navratilova in den Halbfinals, ne?
Ja, und ging in Australien einmal gegen Steffi.
Okay. Gab es eins von den vier Halbfinals, wo du am nächsten dran warst, ins Finale zu kommen?
Ja, ich glaube, ich hatte eine Dreisatzniederlage gegen Chris Evert beim Halbfinale Australian Open. Ich
Okay.
müsste aber auch selber nochmal nachgucken.
Okay.
Und habe das Halbfinale bei den French Open gegen Navratilova 6-4, 6-4 verloren. Ich glaube, es war auch ein sehr gutes Match. Ja, wenn man Halbfinale ist, ist man immer schon irgendwie nah dran, ne? Aber ja, Finale hat da nicht sollen sein, aber dafür im Doppel dann öfter.
Ja, in der Tat. Und das nicht so selten. Das ist auch ein sehr schönes Stichwort. Denn lass uns mal über Doppel sprechen, weil du am Anfang deiner Karriere über die bereits erwähnten deutschen Doppelspielerinnen, mit denen angefangen hast zu spielen. Also ich meine, du hast mit Eva Pfaff und Bettina Bunge ein bisschen angefangen zu spielen und relativ frühzeitig dann sieht man auch wie ein roter Faden, war, das kann man glaube ich so sagen, Helena Suková, eine Doppelpartnerin aus der Ski-SSR, Rechtshänderin, die hat so einen weißen Kneißelschläger gehabt, so,
Ja,
glaube ich.
stimmt.
Die war auch riesengroß,
So groß
richtig?
wie ich, ja, 1 Zentimeter größer ist sie, glaube
Okay,
ich.
ja, also ihr beide habt da eine schöne Schrankwand abgebildet, im Doppel, wenn ich das so sagen
Wir
darf, ganz
wurden ja auch immer die
uncharmant.
Twin Towers
Die
genannt.
Twin Towers wurdet ihr
Ja,
genannt.
wurden wir in der Presse genannt.
Wie kam es zu dieser Paarung? Also irgendwann findet man sich, gewinnt wahrscheinlich mal ein Turnierchen und dann sagt man, man bleibt zusammen. Oder wie kam es dazu?
Ja, erstmal noch zu den anderen beiden. Also ich habe ja mit Bettina Bunge auch sehr oft Doppel gespielt. Wir waren ja beste Freundinnen, ja, gleicher Jahrgang, als sie dann anfing für Deutschland zu spielen und waren Halbfinale US Open, Halbfinale Wimbledon. Und mit Eva Pfaff war ich Finale Australian Open. Also wir waren, ja, wir waren nämlich auch sehr erfolgreich.
Naja.
Und ich habe ja dann noch mal ganz kurz mit Hanna Mandlíková gespielt, da waren wir auch Finale French Open.
Also auch Top-Spielerin aus
Und da,
Tschechien.
genau, und dann Helene und ich waren irgendwie ganz gut befreundet schon und haben ja auch oft im Einzel gegeneinander gespielt und haben dann irgendwann mal gesagt, ich weiß auch nicht mehr wann und wo das war, wollen wir nicht doppelt spielen. War beim Turnier irgendwie. Und dann haben wir das gemacht, haben das irgendwie, glaube ich, gleich gewonnen. Und wir haben dann gesagt, wir spielen zusammen. Wir haben ja dann 4 Jahre zusammen gespielt.
Never change a winning team.
Genau, und das endete dann bei den Olympischen Spielen in Seoul. Haben wir natürlich jeder mit Landsfrau gespielt und sie mit Jana Novotná, ich mit Steffi.
88.
Genau, und danach haben wir dann den Partner dann nochmal gewechselt, haben wir so gesagt, nach 4 Jahren war ja auch sehr erfolgreich. Und wir sind halt auch erstmal menschlich uns sehr gut verstanden. Ich war auch bei ihr zu Hause in Prag, wo ihre Oma dann tschechische Knödel gekocht hat und so.
Oh, lecker.
Wie gesagt, gleich groß, gleiche Spielweise und wir haben im Doppel halt harmoniert, ohne viel zu reden. Also das hat so unglaublich gut zusammengepasst. Ja, das haben die Erfolge ja auch gezeigt dann.
Irgendwann weiß man auch, was die andere dann macht, wo
Ja.
sie hinaufschlägt. Man braucht gar nicht mehr sich viel abstimmen wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. Wir haben auch immer gleiche Seite gestanden.
Wo hast du gespielt? Vorhand oder Rückhand?
Ich habe Vorhand.
Vorhand, okay.
Weil mein Vorhand-Cross-Return war halt echt gut. Ich glaube, ich im Doppel, weiß nicht, ob ich da überhaupt jemals einen Fehler gemacht habe. Und mein Rückhandslice, ne, dieser Inside-Out von der Vorhandseite als
Hast du mit
Return.
Sli hast du mit Slice retourniert? Das ist ja auch
Ja.
interessant. Also schön mit Slice vor die
Schön
Füße
vor die
ran.
Füße, ja, genau.
Da muss man auch sagen, das hat sich ja auch alle, oder nicht alles, das hat sich auch total geändert. Es wird natürlich viel mehr gekreuzt im Doppel, das nehme ich so wahr, und viel mehr raufgebrotet, auch Longline. Und so ein schönes Slice, Inside Out, ich weiß gar nicht, wie viele den spielen. Aber selbst ich habe
Stimmt,
schon
ja.
Angst, ich habe Angst, den zu spielen, weil ich die Befürchtung habe, ich spiele auch viel, relativ viel Slice, dass der weggepflückt wird da von irgendeinem ja, übergewichtigen 40-jährigen Mann.
Ja, der muss halt sitzen, ne? Der
Der
muss
muss sitzen, ja.
aggressiv und schön flach und früh genommen werden. Wir sind ja auch mit dem Return direkt vor.
Chip and charge.
Wir haben nie, ich habe nie einen zweiten Ball, also ja, vielleicht schon ab und zu, aber wir sind relativ schnell vor, entweder direkt nach dem Return oder dann im zweiten oder dritten Ball. Und wir haben auf ersten und zweiten Aufschlag Surf und Volley gespielt.
Hast du
Immer.
zweiten Aufschlag Kick gespielt?
Nee,
Oder
ja, mit
Slice?
Slice. Ich kann keinen Kick. Nee, nee.
Du kannst keinen Kick.
Nee, da müssen wir. Ich habe immer sehr rechts
Ja,
geworfen.
ja.
Gerade Aufschlag und Slice. Kick war da mehr verbreitet, auch von der Technik her gesehen, bei den Männern damals, weil man ja sehr weit nach hinten links werfen muss und
Korrekt.
wirklich sehr in die Bogenspannung gehen muss. Und zu meiner Zeit hat niemand bei den Frauen
Ja.
Kickaufschlag, also wüsste jetzt niemanden, vielleicht ein, zwei so ein bisschen. Aber das war mehr wirklich gerade nach vorne oder nach rechts geworfen und dann Slice. Und sehr effektiv war der Slice halt nach außen, ne? Der Slice-Aufschlag nach außen von der Einstellseite her aus. Und wir haben, wie gesagt, auf beide Aufschläge haben wir Surf und Volley gespielt. Immer alle, nie, ich kann mich nicht an ein Doppel erinnern, wo ich nach irgendeinem Aufschlag hinten stehen geblieben wäre.
Also Bauchnabel, das Motto war Bauchnabel ans Netz.
Direkt vor, genau.
Ja. Ja.
Auf ersten und zweiten. Das ist schon interessant, weil das ja heute ganz anders ist.
Ja, aber wenn man das in der DNA drin hat, dann spielt man es natürlich auch, ne? Und wenn du
Ja,
heute
ja.
überlegst, wie gehe ich vor, gehe ich nicht vor, bleibe ich hinten, ja, bleibe ich lieber hinten. Ach, spiele ich lieber eine Vorhand Cross-Duell. Also,
Ja,
das ist
ja.
ja witzig halt, ne? Wenn man aber sagt, pass auf, wir gehen konsequent mit dem Bauchnabel ans Netz. Ja, kriegen auch mal einen Ball ab, dann vielleicht, wenn der Angriffsball nicht so dolle ist. Aber ja, das ist natürlich dann auch in der DNA drin.
Klar, und man muss es viel trainieren. Wir haben halt Surfen Volley im Training sehr viel drin gehabt, teilweise dann auch eine Stunde oder so. Wenn ich das heute mit den Kids mache, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also das ist ein Gestolper dann. Aber sie finden es immer sehr interessant und sehr spannend und es macht denen auch Spaß, das
Ja,
mal.
natürlich.
Aber die sind weit, weit entfernt davon, das im Match zu spielen.
Ja, ist ja kein Grund, das nicht weiter zu trainieren.
Aber trotzdem, genau, sage ich, macht mal. Nur wenn man es macht, kann man es lernen.
Dann lass uns noch mal dich auch dann über das Damendoppel sprechen. Helena Suková war eine Partnerin. Wer war denn aus deiner Sicht die beste Doppelspielerin aller Zeiten? Also von den Zahlen her darf ich mal eine kleine Flanke schlagen. Ich glaube, Martina Navratilova hat unfassbar viele Grand-Slam-Titel gewonnen. Ist ja immer aber auch nur ein Indikator. Kann ja sein, dass du sagst, nee, also Tom, also Zina Garrison fand ich viel besser. Was weiß ich denn? Mantlikova war aber besser als Navratilova, bla bla. Oder war es Navratilova? War sie die beste Doppelspielerin aller Zeiten?
Boah, das ist schwer zu sagen, immer so Vergleiche zu ziehen. Ich sag mal, Martina gehört sicherlich zu den besten aller Zeiten, vor allem in der Paarung mit Pam Shriver. Das waren ja unsere Konkurrentinnen damals, wie wir im US Open Finale dann einmal schlagen konnten. Und auch Pam Shriver hat halt unmenschlich Doppel gespielt. Und was wir aber auch zum Beispiel sehr gut Doppel gespielt haben, war Natascha Zvereva. Diese Paarung Larissa Savchenko und Natascha Zvereva waren auch unglaublich gut. Gigi Fernandez-Zvereva, das war auch unglaublich gutes Doppel. Also da gab es ein paar zu meiner Zeit, die würde ich so mit Navratilova auch gleichsetzen.
Das ist ja immer die Frage, wen hat man an seiner Seite, ne? Deswegen gut, dass du uns da nochmal einen Einblick gibst und auch ein, zwei Namen nennst, auf die ich jetzt persönlich gar nicht gekommen wäre, die ich aber natürlich kenne aus der Vergangenheit.
Mit Zvereva habe ich auch einmal Doppel gespielt in Amelia Island.
Aha.
Haben wir gewonnen, glaube ich, genau.
Da war noch Kalter Krieg wahrscheinlich, ne? In den 80er Jahren dann, oder war
Das kann
das?
sein, aber nicht bei uns auf dem Platz. Das hat
Okay.
geklappt. Nee, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit Natascha doppelt zu spielen, weil sie halt so gut auch gespielt hat. Ah, und übrigens in den Zeiten, in den Jahren später, Martina Hingis, unfassbar gut.
Ah ja?
Martina Hingis und der Doppel. Ich habe sie mal live auch beim Fed Cup mal gesehen in
Aha.
Leipzig. Unglaublich wie die. Und die hat ja auch sehr viele Titel im Doppel gewonnen. Die Gegner auseinander nimmt, die spielt immer genau dahin, wo jemand nicht steht. Und sie hat einen Überblick,
Gutes Auge.
ein gutes Auge. Also wirklich top. Hat mir sehr gut
Interessant.
gefallen im
Ja
Doppel.
gut, die war ja auch Nummer 1 der Welt, ne? Also im Einzel. Ja, Kalter Krieg war das Stichwort Politik. Wir haben ja über Regenpause schon gesprochen. Also jeder kann da auf über 300 Seiten das nachlesen. Es erschien im Siebost Verlag. Und
Erscheint jetzt dann, genau, erscheint
ja,
nächste
wenn es raus
Woche.
ist, wenn es rauskommt hier, sind wir schon live. Also da ist schon alles
Ach so.
verfügbar. Genau. Wir sind ja am 12. Dezember jetzt im Prinzip heute gedanklich. Insofern kann man in den Handel gehen und Internet alles das wunderbar bestellen.
Wann ist es gestern erschienen?
Genau, gestern ist es erschienen.
An meinem Geburtstag gestern ist es erschienen.
Ich versuche es natürlich zu vermeiden, dir da in irgendeiner Form Glückwünsche auszusprechen. Das bringt ja Unglück. Also, ne, da warten wir
Ja,
dann nochmal mit.
genau.
Ja, Politik ist sicherlich auch ein kleines Kapitel. Das ist ja wirklich bemerkenswert, dass eine ehemalige Profispielerin da sich in der Politik engagiert. Ich kenne Eberhard Ginger, der ist, glaube ich, für die CDU im Bundestag viele Jahre. Das ist ein ehemaliger
Gewesen, ja.
Turner. Da muss ich schon anfangen zu überlegen. Wahrscheinlich würden uns noch irgendwie ein, zwei Leute einfallen, die dann auch sich politisch engagieren. Wie kam es bei dir im Saarland zum politischen Engagement? Wir wissen, Oskar Lafontaine war saarländischer Ministerpräsident in der SPD, später dann in der Linken aktiv. Du warst in der Linken aktiv, jetzt bist du in der SPD, wenn ich das so richtig verfolgt habe,
Richtig, ja.
drin. Wie kam es dazu? Das ist ja spannend und erstmal sehr löblich, wenn Leute sagen, ich engagiere mich für die Gesellschaft und ich gehe in die Politik.
Ja, erstmal war ich natürlich oder bin ich Mensch, der sich gerne engagieren möchte, nicht immer nur reden, sondern auch machen und sich einbringen. Und es kam eigentlich dazu, durch Oscar Lafontaine, der sehr guter Freund meiner Familie schon lange war und den ich als Kind ja schon kennengelernt habe, als er noch Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken war und mich zum Beispiel für eine deutsche Jugendmeisterschaft im Rathaus geehrt hat. Und der war auch auf meinem 25. Geburtstag eingeladen und wir kennen uns also schon sehr lange. Und er hat mich dann damals gefragt, als Wahlkampf war für den Landtag im Saarland und er eben kandidiert hat und später ja dann auch Fraktionsvorsitzender für die Linken im Saarländischen Landtag war, ob ich mit Wahlkampf machen würde. So ähnlich wie in den USA, ne, die dann auch prominente Fragen,
naja,
ne, ob unterstützen. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich, habe mich erstmal ein bisschen beschäftigt, für was steht die Linke und habe auch Oscar gefragt. Und weil ich ja auch ein sehr sozial engagierter Mensch bin, habe ich dann gesagt, okay, da kann ich mich mit anfreunden, das mache ich. Und als dann die Linke in den saarländischen Landtag dann eingezogen ist, das war 2012, habe ich dann noch den Job 5 Jahre lang als Pressesprecherin der Linksfraktion und von Oscar Lafontaine im saarländischen Landtag übernommen. War ich also dann bei Oscar angestellt. Sehr interessante Konstellation.
Schreibst du in dem Buch darüber auch?
Da schreibe ich auch in dem Buch darüber. Da, kann man
da lassen wir die Leute jetzt mal doof sterben. Also da müssen genau. Wenn die da mehr darüber erfahren wollen und neugierig sind, dann müssen sie das nachblättern.
Dann lesen sie, genau. Und ich habe dann für den Stadtrat kandidiert. Stadtrat in Saarbrücken. In dem war ich jetzt 10 Jahre, 5 Jahre für die Linke, 5 Jahre für die SPD. Und bin jetzt leider in den Wahllisten zu weit hinten gewesen, dass ich es jetzt nicht mehr in den Stadtrat geschafft habe. Also nach 10 Jahren bin ich jetzt keine Kommunalpolitikerin mehr. Und aber auch eine Arbeit, die in meiner Heimatstadt sehr viel Spaß gemacht hat, weil gerade in der Kommunalpolitik man halt am nächsten am Bürger dran ist und auch wirklich auch mal was umsetzen kann für die eigene Stadt. Oder
da werden Straßen gebaut, Sportplätze geplant.
Zum Beispiel, genau.
Richtig operativ,
Sportvereine, ne? Sportvereine oder die Bürger haben Anliegen, hier meine Straße fahren die immer so schnell, kann man da mal was machen? Also man ist wirklich mit den Bürgern in Kontakt. Das ist die meiste Arbeit, finde ich, als jetzt im Bundestag oder so, für eine Ehrenamtspauschale. Das ist ja ein Ehrenamt, das weiß auch kaum jemand, dass Kommunalpolitik ein Ehrenamt ist. Ja, das war dann so mein Ausflug in die Politik. Sehr interessant eigentlich.
Das Thema noch abzurunden, dann hast du auch einmal den Bundespräsidenten mitgewählt in der Bundesversammlung. Wie ist das? Also ist das was Besonderes oder ist das so, oh Gott, zieht sich den ganzen Tag und...
Nein, das war ein tolles Erlebnis, eine Ehre. Muss man ja eingeladen werden von der Partei beziehungsweise nominiert werden. Um da dabei zu sein, das ist ein einmaliges Erlebnis, das man nur einmal im Leben wahrscheinlich hat.
In welchem Jahr war das bei dir? Wer wurde da gewählt?
Es wurde gewählt der Gauck.
Müssen
wir nochmal nachgucken.
Da müsst, genau, das kann jeder selber googeln dann. So. Irgendwie so.
2013 oder 14.
Ah ja, okay.
Nee, war toll. War eine große Ehre und da mit dabei zu sein, dieses ganze Prozedere mal mitzuverfolgen und den Bundespräsidenten mitwählen zu dürfen.
Auch nochmal eine andere Facette von Claudia Kohle-Kirsch hier jetzt erwähnt. Du hast auch Lieder geschrieben, habe ich gelesen im Internet. Wird das
Texte,
im Buch erwähnt?
Ja,
Liedertexte geschrieben. Wird das erwähnt im Buch oder?
Wird ganz kurz erwähnt.
Ganz kurz erwähnt, okay.
Ja, das wird kurz erwähnt.
Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich jetzt irgendwo auch nur gelesen, da in irgendeinem Eintrag. Da war ich ganz erstaunt.
Ja, ich hatte mit meinem Ex-Mann, mit dem Vater meines Sohnes, wir hatten einen Musikverlag, weil der kam aus der Musik. Der war Produzent, Sänger, Schlagersänger und Komponist.
Ja.
Und ich habe dann auch sehr viele Liedtexte geschrieben, ja.
Also sehr, sehr facettenreich dein Leben und nicht nur Tennis, Tennis, Tennis. Das wollte ich damit erwähnen, sondern eben auch Politik, über Liedtexte schreiben, Bundesversammlung. Und um das ganze Tennis-Thema gleich abzurunden, machen wir das Tennis-Abitur. Da habe ich so geile Fragen, Claudia.
Oh je.
Ja, nee, wirklich, also nur im positiven Sinne, einfach so kleine Fun-Facts am Rande, die wir hier gemeinsam den Hörern dann mehr oder weniger indirekt präsentieren werden. Da ja Doublette 76 für Fair Play steht. Über Fair Play haben wir gesprochen. Und für Teamsport und für Doppel, also deswegen bist du da die perfekte Gästin, habe ich auch nochmal wahrgenommen, und das ist ja sicherlich im Rahmen deiner Tenniskarriere eher eine Randnotiz, du bist zweimal deutsche Meisterin geworden mit dem Blau-Weiß Saar Louis. Ich hoffe, ich spreche die Stadt richtig aus.
Sehr richtig, genau.
Wie war das für dich? Auch ist für mich mehr oder weniger eine Standardfrage auch, weil ich mit den ganzen Ex-Profis, mit denen ich die Podcast-Folgen aufgenommen habe, die haben alle leuchtende Augen bekommen, wenn sie von ihrer Bundesliga-Zeit erzählt haben. Bei den Herren wahrscheinlich, weil sie damit sich auch ihre Saison finanziert haben, aber weil die es wirklich nachweislich ernsthaft geliebt haben, für Rot-Weiß Hagen zu spielen oder Blau-Weiß Neuss oder. Wie war das für dich, Punktspiele in der Mannschaft zu betreiben? Und hattet ihr ähnlich auch so Zuschauer wie die Herren-Bundesliga, die ja sehr gut besucht war in vielen Jahren, in den 80ern?
Also war auf jeden Fall eine tolle Zeit, diese Bundesliga-Zeit. Vor allem, weil es auch für einen Verein im Saarland war und mit Blau-Weiß Saar Louis. Wir hatten da immer echt eine gute Mannschaft über ein paar Jahre hinweg. Zweimal eben auch deutscher Meister geworden. Und ich bin ja eh so ein Mannschaftstyp, deswegen habe ich auch immer so gerne Fed Cup gespielt. Ja, das war immer eine tolle Zeit. Weiß das jetzt nicht, ob wir ähnlich viele Zuschauer hatten. Es war immer Saarländischer Rundfunk dabei, Fernsehen.
War was los?
Der Blau-Weiß Saar Louis hat jetzt nicht einen großen Center Court oder so, aber da waren dann schon immer, weiß nicht, 200-300 Leute. Mhm. Wenn Bundesligatag war. Und weil ja auch, gerade in der Bundesliga sind ja auch bei den anderen Mannschaften dann auch bekannte Spielerinnen dabei gewesen, die Leute auch sehen wollten. Wir hatten auch immer ein paar Ausländerinnen.
Wer war bei euch noch das Highlight neben dir? Du warst sicher an 1.
Das hat über die Jahre... Ja, ich war nicht immer an 1. Ja. Später dann auch mal weiter hinten. Ich kann mich noch erinnern an Brenda Schulz aus Holland. Dann hat viele Italienerinnen, Laura Golasa und so weiter. Was, Laura? Ich weiß nicht mehr genau, ich müsste nochmal nachgucken.
Okay.
Also wir hatten immer sehr viele Spielerinnen aus Italien. Wie gesagt, Brenda Schulz hat mal 1-2 Jahre für uns gespielt, die ja auch sehr weit oben war.
Frankreich wäre ja neidigend gewesen, aber hatten wir nicht.
Frankreich hatten wir nicht. Eine Schweizerin mal noch.
Okay.
Zwischendurch. Okay. Das ist klar, man konnte in der Bundesliga ja nur mithalten, wenn man auch ein paar einkauft. Ist nun mal, ist ja auch heutzutage noch so, so viel ich weiß. Wir hatten ja auch ein Sponsor, das kostet ja auch da immer so eine Mannschaft für ein Jahr zu bezahlen.
Ja.
Und wenn man jetzt nur mit Eigengewächsen gearbeitet hätte, wäre man nicht weit gekommen. Das ist ja wie im Fußball heutzutage auch. Man muss die Besten, also ne, dann auch einkaufen.
Aber es ist doch herrlich, mit der Mannschaft zu gewinnen, oder? Ich meine, ist ja auch schön. Ja. Ich meine, wem sage ich das? Doppel-Wimbledon-Finale gewinnen, super, klar. Mehr geht nicht. Und Einzelturnier gewinnen, hast ja auch reihenweise. Kids und Berlin, also wenn ich das jetzt alles auch noch aufzählen will, das würde echt den Rahmen sprengen. Das müsst ihr dann auch bei Wikipedia oder WTA nachlesen. Das sind zu viele. Aber natürlich ist das alles geil. Aber mit der Mannschaft ein Punktspiel zu gewinnen, ist doch mega. Also ich liebe das. Ich finde das überragend. Auch wenn es eng ist, 4-4, letztes Doppel läuft, mehr geht nicht. Und alle feiern einen an und am besten noch im Tiebreak oder Champions Tiebreak dann spielen. Ich liebe das. Also.
Ja, ich finde das auch. Ich fand das auch immer klasse. Und ich kann mich auch noch an meine Regionalliga-Zeiten im RCS, im Ruderclub Saar, ist ja mein Heimatclub, Saarbrücken. Mhm. Wo meine Mutter noch Regionalliga gespielt hat und ich dann auch bei den Damen mit 12 schon mitgespielt habe und so. Und da ist auch immer, hat man sich halt tierisch gefreut, wenn die Mannschaft dann aufgestiegen ist, ne, oder und gewonnen hat.
Gab es ein Mutter-Tochter-Doppel auch bei den Punktspielen dann?
Ich glaube nicht.
Nee. Okay, aber du.
Es gab ein Schwestern-Doppel beim Blau-Weiß Saar Louis. Ich war mit meiner Schwester Bundesliga-Doppel gespielt.
Das weiß ich wohl. Das weiß ich wohl. Du hast nämlich jetzt Bezug nehmend auf das Tennisabitur schon 1, 2, 3, 4 Stichworte gegeben, die elementarer Bestandteil sind des Tennisabiturs. Mit dem würde ich jetzt gerne mal loslegen. Du hattest den Fed Cup 87 erwähnt. Da habt ihr ja in Vancouver den Titel geholt. Das heißt, ihr seid mit der Mannschaft Weltmeister geworden in Kanada. Wer war euer Erstrundengegner? Da bin ich ja echt gespannt, ob du dich daran erinnerst. Claudia Kohlekisch reibt sich ihr Gesicht, lächelt. Und
das Schlimme ist ja, dass ich ja nochmal nachgeguckt habe, als ich jetzt mein Buch geschrieben habe.
Ja, also das ist zugegebenermaßen eine schwierige
Einstiegs... Aber es mir jetzt nicht mehr einfällt, ob es vielleicht Argentinien,
Ein sehr,
glaube ich.
sehr,
Nee.
ein sehr kleines Land in der Nähe von China. Auch, ich wusste gar nicht, dass die Tennis spielen. Aber ich bin da drüber gestolpert, aus einem ganz besonderen Grunde.
Hongkong.
Richtig. Ihr habt gegen Hongkong
Gegen
gespielt.
Hongkong, genau.
Du hast irgendwie glatt dein Eins gewonnen.
Mit
Und Steffi hat.
Patricia He. Mit Patricia He war dann eins
Ach, guck
für
mal.
Hongkong. Die
Und Steffi
war
hat
auch
nämlich in
gut.
drei Sätzen gespielt da. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst.
Das
Gegen
weiß ich nicht mehr.
Hongkong. Ja.
Ja, aber wie gesagt, die Patricia He war, glaube ich, die Nummer eins von Hongkong. Die
Okay.
war eine gute Spielerin, die war recht weit oben in der
Okay.
Weltrangliste.
Fair enough. Auf jeden Fall gibt das schon mal einen Punkt. Du bist ja noch drauf gekommen, quasi.
Puh.
Und jetzt kommt's. Ihr habt auch also am Ende im Finale habt ihr ja dann gegen die USA gespielt, aber auf dem Weg ins Finale, ich glaube, ihr habt 5 oder 6 Runden gespielt, habt ihr gegen die CSSR gespielt. Eine überragende Tennisnation. Wir haben eben ja auch schon ganz, ganz viele Namen aufgezählt. Bis zum heutigen Tage, muss man sagen, bei den Herren und bei den Damen ist die Tschechoslowakei damals, CSSR, heute Tschechien, und naja, Slowakei dann eher weniger, aber die sind ja unglaublich gut, Bezug nehmend auf die Bevölkerungsanzahl.
Ja.
Gegen wen hast du dein Einzel gespielt? Gegen die CSSR, eine Dame, die dir sehr gut bekannt ist.
Muss ich überlegen? Gegen Helena?
Richtig.
Gegen Helena Suková, ja.
Punkt für dich. Meine Frage an dich: Wie ist es, gegen die Doppelpartnerin zu spielen? Alles, kann man das immer ausblenden?
Wie ist
Nö.
es, gegen die Doppelpartnerin zu spielen? Das kann man ausblenden. Für mich war es immer eher so, wie ist es, gegen eine gute Freundin zu spielen oder gegen jemanden, den ich nicht leiden kann? Und ich habe immer gut gespielt gegen gute Freundinnen. Und wenn ich jemanden nicht leiden konnte und unbedingt die wegmachen wollte, habe ich dann schlecht gespielt, weil ich dann verkrampft habe. Gegen Helena zu spielen war für mich jetzt, also jetzt nichts Schlimmes oder nichts Besonderes.
Okay, man spielt Tennis und macht Shake Hands und weiter geht's. Mutter putzen,
Genau.
weitermachen. Verstanden. Nächste Frage. Im Finale Doppel-USA, also ein legendäres Match, war also auch an die jungen Hörer 1987, das war im Prinzip das Sportereignis des Jahres. Es war ja kein olympisches Jahr, wie wir uns erinnern. Es gab auch keine Fußball-WM. Das ist ja immer dann die Gunst der Stunde, mehr oder weniger, für die anderen Sportarten außerhalb des
Stimmt, ja.
Fußballs. Und das war, so erinnere ich das ziemlich genau, weil ich war damals 10 oder 11 Jahre alt. Du, Steffi Graf, im Team waren noch oh, Sicke Meier, Bettina Bunge, nee.
Silke Meier, Bettina Bung und Claudia Porwig.
Genau, Claudia Porwig noch. Logischerweise gab es da auch Ersatzspielerinnen, aber Herz des Teams, also hauptsächlich haben du und Steffi da gespielt und im Finale habt ihr dieses legendäre Einzel gespielt. Nun war ich ja in Marbella, habe mit Klaus Hofsess auch eine Folge aufgenommen. Der hat bis heute, glaube ich, noch Tränen in den Augen und erzählte mir eben von diesem Doppel aus seiner Perspektive. Mein Gott, ist ja ein paar Jahre her. Erinnerst du dich an das Ergebnis? Das ist jetzt die Frage von dem Doppel.
Ich erinnere mich an das Ergebnis.
Sag mal, weil das ist die Frage, das würde 100 Punkte bringen.
1, 6,
Jo.
6, 7, 5, 6, 4.
Yes, Wahnsinn. Was Tennisspiele für ein Gedächtnis haben, oder?
Ja, aber das ist natürlich, weil es so besonders war,
Ja, aber erzähl mal, was war da los? Kanada.
habe ich das noch so im Kopf. Ich habe auch, muss noch dazu sagen, da wir ja so hoch zurückgelegen haben und ich habe von den einzelnen Spielverläufen keine Erinnerung mehr gehabt, bis ich irgendwann von der ARD, glaube ich, CD über das ganze, von dem ganzen Match bekommen habe. Und da habe ich mir alles mal nochmal angeguckt. Und da kam das alles wieder hoch, was da überhaupt passiert ist auf dem Platz, was das für unglaubliche Ballwechsel dann zwischendurch waren. Also wir haben ja 1-6 und 0-4 zurückgelegen.
1-4, das muss ich auch mal
Genau.
zugänzlich gehen lassen.
Genau, und das gegen Pam Shriver und Chris Evert, also nicht gegen Hinz und Kunz. Also kann man das dann eigentlich nicht mehr gewinnen gegen zwei so gute. Und das war halt das Besondere, dass wir das dann letztendlich gewonnen haben. Und ich habe, wie gesagt, in meinem Buch steht da auch noch mal einiges drin, was dann alles passiert ist, dass wir es dann plötzlich drehen konnten. Das ist unvergesslich für mich. Ich muss dazu sagen, im Doppel kann es sich schnell drehen, wenn man ein paar Punkte mal auch wichtige Punkte gewinnt, die man vielleicht vorher nicht gewonnen hat, obwohl man gut gespielt hat. Und dann kann sich sowas auch schnell drehen. Und den Rest kann man ja dann mal nachlesen,
Ja,
aber
genau.
das ist, war schon ein Wunder.
Absolut. Also jeder, der Tennis spielt, und das sind ja in der Regel alle, die hier zuhören, die lagen auch schon mal 1-6, 0-4 hinten. Da kenne ich einige,
Ja.
die freuen sich dann schon auf die Dusche oder auf ihr Bier und haben, ja,
Genau.
haben, glauben gar nicht mehr, dass sie das biegen können. Das ist doch das Schöne am Tennis halt, dass man solche Geschichten, das sind doch die allergrößten Matches, also 6-1, 6-1 gewinnen kann jeder, hätte ich fast gesagt, das ist ja okay, aber so ein Comeback zu feiern auf dem Court, auch das mit das
Ja,
Größte am Tennissport.
vor allem in so einem wichtigen, im Weltmeisterschaftsfinale. Man
Ja.
kommt ja noch mit dazu, ne?
Du und Steffi, ihr habt da Doppel gespielt. Du auf der Vorhandseite, logischerweise. Weil sie hat ja auch keine schlechte Vorhand,
Ja,
das zu sagen da.
ich habe trotzdem Vorhandseite gespielt, weil sie diese Inside-Out-Vorhand von der Rückhandseite
Okay.
halt auch unmenschlich gespielt hat, ne? Und deswegen bin ich da auf Vorhandseite geblieben, weil das halt meine starke Seite ist im Doppel war.
Allgemein, vielleicht auch für den Hörer, nicht unspannend. Wir haben ja Suková erwähnt, Steffi und viele andere Namen. Zu wem hast du heute noch so Kontakt oder ist das alles so, hat sich das auseinandergelebt?
Nein, ich habe heute noch zu vielen Kontakt. Also entweder trifft man sich in Wimbledon, da bin ich ja jedes Jahr mal so ein paar Tage zu Besuch. Glücklicherweise gab es ja dann mal irgendwann Social Media und darüber halten ganz viele frühere Spielerinnen Kontakt. Man schreibt sich und man kann sehen, was macht die andere, wie viele Kinder hat sie, wie geht's denen allen, und habe auch noch Kontakt zu Helena, die hat mir gerade letztlich nochmal geschrieben, gibt es dann auch eine englische Version von deinem Buch? Ich sag, da muss man noch ein bisschen warten, also sie würde es auch gerne lesen. Nee, durch Social Media ist natürlich das alles nochmal viel schöner geworden. Sonst hätte man vielleicht auch zu vielen den Kontakt verloren, klar,
Ja, klar.
aber so ist das so geblieben und macht schon Spaß.
Dann triffst du dich im Last Eight Club in Wimbledon oder wo auch immer.
Genau, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Da habe ich mit Patrick Kühn schon ausführlich drüber gesprochen in der
Ja,
Folge.
den habe ich auch noch mal im Buch beschrieben, den lustigen Last Eight Club. Ja, das ist schon sehr traditionell, ist schon toll.
Jetzt kommt die nächste Frage. Es gibt ein Land. Ja, eigentlich müsstest du es selber wissen. Ich bin aber gespannt, ob du das auf dem Radar hast jetzt. Auf dem bist du abgebildet. Weit außerhalb von Deutschland. Es gibt eine Briefmarke, die Claudia Kohde-Kilsch abbildet, und nicht aus Deutschland ist. Ich kann ja den Kontinent geben.
Paraguay,
Woher weißt du das?
weil ich die habe, weil ich
Aber
die
so, und
selbst.
jetzt musst du mir mal erklären, gut, du bist global bekannt, du bist überragend gewesen, aber Paraguay, ich erinnere, es gab einen männlichen Spieler, Victor Pecci.
Den
Das
gab's mal, ja.
ist der einzige paraguayanische Tennisspieler, den ich kenne. Ich habe es auch nicht weiter gegoogelt. Wahrscheinlich, es gibt noch irgendwelche weiteren, aber es ist der einzige, den ich jetzt im Kopf habe. Wie kommen die denn dazu, eine Briefmarke mit einer Deutschen überhaupt abzudrucken?
Ich
Warum?
habe keine Ahnung. Ich war auch ganz verwundert. Habe ich das mal irgendwo entdeckt oder das hat mir jemand mal geschickt? Und ich dachte, was ist das denn? Fand ich auch ganz spannend. Vielleicht haben die da eine größere Auflage mit ganz vielen Top-Spielern von damals gemacht. Also ich kenne jetzt nur die, wo ich drauf bin. Sehr interessant. Ich kann es
Aber du
antworten. Ich habe
konntest dir ein
keine
Exemplar
Ahnung.
sichern.
Ja, ich habe irgendwie, aber die ist irgendwie so aufgeklebt auf so einem Umschlag. Also das habe ich irgendwo noch. Ich hätte dich noch gefunden.
Das ist sicherlich mehr wert, als in einem Quartett vorzukommen, das ich ja jetzt gerade, wie du weißt, produziere.
Ja.
Das nur so am Rande mit meinen ehemaligen Gästen, ein 32-seitiges Quartett. Aber auch da wirst du dann, wenn das wird irgendwie im Februar, glaube ich, gedruckt, wirst du natürlich ein Exemplar dann zugeschickt bekommen ins Saarland. Nächste Frage, des Tennisabiturs. Da bin ich auch gespannt. Eigentlich müsstest du es wissen, kriegst auf jeden Fall eine Abweichung plus minus 20%. Jahrgang und Highest Ranking von Silvia Hanika. Also Jahrgang
Jahrgang 58?
59, aber lass ich gelten,
59.
ist eine knappe Abweichung. Und ihr Highest Ranking, die ja vor dir noch erfolgreich schon war.
5.
5. 100 Punkte. Goldrichtig. Bettina Bunge, hattest du schon erwähnt,
Ja.
Jahrgang, brauchen wir nicht wiederholen, ist dein Jahrgang.
63er,
Also
genau.
der 63er Jahrgang, da ja, war Tennis Deutschland bei den Damen überragend, weil ihr Highest Ranking war
Absolut. 6, glaube ich.
Tatsache. Wow. Also du 4, sie 6, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Hanika 5.
5.
Alle irgendwo Anfang der 80er, Mitte der 80er, alle so gespielt. Und jetzt Eva Pfaff, Jahrgang?
Die Eva ist Jahrgang 60 oder 61?
61, lassen wir gelten. 61. Und Highest Ranking? Auch in den Top 20 gewesen.
27, sowas?
Nee, Top 20 war sie. 17.
Ach so, 17.
Wolltest du ja sagen.
Da wollte ich sagen, ja.
Genau.
17.
So, und ne, dann sitze ich so und gucke mir das alles so an und denke so, Alter, Tennis Deutschland war ja weit vor Steffi eben schon monster erfolgreich. Muss man so einfach sagen. Mit Pfaff, Bunge, Hanika, Kudekilch. So. Und da habe ich gedacht, wo kam das denn her? Wer war denn davor gut? Da komme ich auch an meine Grenzen mit dem Internet, stoße auf den Namen Helga Masthoff, die von 1966 bis 1978 fast durchgehend Nummer 1 in Deutschland war.
Genau, die aus Grande Essen. Dame des deutschen Tennis.
Die Grande Dame, nennst du sie, des deutschen Tennis. Ihr Highest Ranking, kommst du da, weißt du das? Ich meine, es war ja vor der WTA-Weltrangliste, aber auch da gab es irgendeine
genau, Rangliste. Genau, es gab eine andere Rangliste. Meine auch so 3 oder 4.
Nummer 4. Die war Nummer 4 der Welt. Das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt nur im Rahmen meiner Internetrecherche rausgefunden. Und weißt du, wo sie Gold geholt hat, 1968?
Nee.
Bei Olympia in Mexiko. Da war Demonstrationswettbewerb, logischerweise.
Das wusste ich nicht.
80 war ja auch noch Demonstrationswettbewerb. Hast du da mitgespielt?
Nein, da hat Steffi mitgespielt.
84, okay.
Aber 84 in Los Angeles war Steffi und 88 wurde dann olympisch, wo wir dann beide waren.
Okay.
Und Bronzemedaille gewonnen haben.
Okay.
Und ich wollte noch sagen, gegen Helga Masthoff habe ich sogar noch gespielt, als ich 15 Jahre alt war bei irgendeinem Damenturnier in Deutschland.
Aha.
Aber habe haushoch verloren. Die hat so gut gespielt, ich konnte die da noch nicht schlagen.
Okay, die hatte ich nicht vor, also die habe ich nicht vor Augen logischerweise, weil ich kenne keine TV-Bilder von Helga Masthoff. Wahrscheinlich gibt's die. Die hat auch dreimal im Roten Baum, glaube ich, am Stück gewonnen. Das Damenturnier, also lang ist es her. Da hast du auch mal im Doppel irgendwann gewonnen, 83 oder so.
In Hamburg, ja, beim Roten Baum mit Jana und Novotna zusammen, genau.
Ja, also kann man da aber irgendeine Verbindung herstellen? Weil du hattest vorhin erwähnt, Björn Borg war dein Vorbild, ist ja auch interessant. Kann man irgendeine Verbindung herstellen? Also warum war Deutschland so gut zu deiner Zeit? Oder war das Zufall?
Das ist immer schwer zu sagen. Wird man ja oft so gefragt. Ich stelle halt immer nur fest, dass die verschiedenen Länder immer mal wieder so Hochphasen haben. Wir hatten halt damals so nach und nach, haben wir es irgendwie alle geschafft und waren dann wirklich versammelt da und dann immer mal wieder Top 10 Weltrangliste, das waren halt schon wirklich 20 tolle Jahre, würde ich sagen. Dann kam ja Steffi noch und Anke Huber und das waren wirklich viele, viele Jahre, wo deutsche Damentennis sehr erfolgreich war. Ich war halt zum Beispiel damals genau die Tschechoslowakei erfolgreich oder USA. Schweden hatte viele Spielerinnen heutzutage. Jetzt ist plötzlich wieder Italien.
Ja.
Dann war es Russland. Das wechselt immer so und ich denke auch, ja, warum? Haben uns vielleicht auch einander ein bisschen hochgezogen.
Mhm.
Ja, ich dachte immer, Konkurrenz im eigenen Land, starke Konkurrenz ist ja gut, auch für die eigene Leistung. Dann kann man aber nicht erwarten, dass Deutschland noch 50 weitere Jahre immer durchgängig Topspielerinnen hat, was aber die Öffentlichkeit halt oft verlangt, aber das funktioniert so nicht. Ne? Und es wird immer wieder Phasen geben, wo dann eine Lücke entsteht. Die haben wir jetzt ja gerade, vor allem im deutschen Damentennis und wo dann der Nachwuchs wieder nach oben kommen muss.
Ja, also ich finde es immer ganz erstaunlich, halt, wie auch da die Medien dann unzufrieden werden und das ausschließlich an den Top 100 eben messen. Das ist eine Sache, die mich sehr stört, die ich auch schon 400 Mal erwähnt habe hier in diesem Podcast. Das will ich nicht weiter vertiefen. Deine liebe Schwester, Katrin Kilsch, mit der hast du dein letztes Doppel, so auch WTA-Homepage, gespielt. Die ist jetzt 49 Jahre alt, laut Internet. Die war auch Profispielerin. Kennst du ihr Highest Ranking?
Nein.
Plus, minus 10% gebe ich dir.
Es nicht genau 320 oder
ja,
so.
317, also das lasse 317. Ich mal gelten. Hut ab.
Und Katrin genau ist wird im Februar 50, meine kleine Schwester. Mhm. Und wir haben ein paar Mal zusammen Doppel gespielt.
Und die hat, erzähl mal, wie gut hat sie gespielt oder woher war jetzt der Unterschied? Ne? Ist ja auch überragend, eine überragende Leistung, Nummer 317 der Welt zu sein. Das darf man ja einfach mal nicht unterschätzen an der Stelle. Die Konkurrenz im Land war, glaube ich, auch relativ groß dann zu dem Zeitpunkt. Könnte ich mir vorstellen.
Das war so der Jahrgang von Anke Huber.
Anke Huber.
Und die haben auch den Sportcheck, früher gab es ja noch das Sportcheck-Jugendturnier in München, da haben die auch so ein Finale gegeneinander gespielt, die beiden.
Aha.
Und Katrin ist mal Dritte in Detmold übrigens geworden.
Guck mal.
Ja.
Ja, ja.
Und hat in der Jugend sehr viel gespielt. Also meine Schwester sehr, sehr talentiert. Ich habe sie immer beneidet um ihre Peitschenvorhand. Aha. Die hätte ich gern gehabt. Und konnte übrigens auch einen Kickaufschlag. Den hätte ich auch gerne gehabt. Und wirklich sehr talentiert. Sie hat auch immer zu mir aufgeschaut, war immer sehr stolz auf mich. Ich denke, unser Vater hätte gerne gesehen, wenn sie auch weiter Profi geblieben wäre. Aber sie war dann letztendlich, hat ihr Leben dann nochmal eine andere Wendung genommen. Sie wollte das dann nicht mehr so, hat inzwischen 3 Kinder und lebt in England, hat englische Trainerlizenz aber gemacht, gibt sehr viel Training, macht das richtig gut, war sehr talentiert, ja, und hat damals auch mal den 120, glaube ich, geschlagen, WTA-Rangliste in einem Finale vom WTA-Turnier. Ja, und hat Bundesliga gespielt in Bocholt. Ja, aber hat es dann irgendwann in die Richtung nicht mehr weiter verfolgt. Leider, weil ich hätte ihr die ersten 100 auf jeden Fall zugetraut.
Und jetzt in England. Und bald kann sie Dame 50 wieder angreifen,
dann
bei den
Punkten. Dann kann sie nochmal angreifen. Sage ich ihr mal, ja.
Dann haben wir hier dein Match, einfach auch das, einfach möchte ich nochmal erwähnen, 1981 gegen Navratilova. Erinnerst du dich da an das Ergebnis, den dritten Satz, wie der ausgegangen ist?
7-6.
So, und da wollen wir mal gedanklich jetzt ganz weit zurückgehen. Da ist eine 17-Jährige auf dem Platz, spielt gegen die Nummer 1 der Welt und da ist Tiebreak. Und du denkst, was geht hier ab? Das ist ja der Tiebreak deines noch jungen Lebens dann, logischerweise. Erinnerst du dich daran? Es war in Oakland, Kalifornien. Was war es für ein Belag?
War Hardcore? Das war erste Runde in einem großen Stadion, Indoors.
Okay,
das war,
Indoor?
Ja, ja.
Ach so.
Da waren ja diese Winterturniere, die WTA-Tour damals, war immer in so riesen Stadien, ne, wo der Tennisplatz dann reingelegt wurde und wo dann irgendwie 10.000 Menschen reingepasst haben. Und das war, glaube ich, Teppich.
Mhm.
Also natürlich noch schweineschnell.
Ja.
Natürlich, um gegen Martina zu spielen, die immer schön nach vorne gestochen ist. Ne? Je schneller der Platz war, umso besser für sie. Aber ich mochte es wahnsinnig gerne, gegen sie zu spielen, weil das Spiel mir halt entgegen kam. Ich habe es eher gehasst, gegen Evert zu spielen, die mich immer genau gewusst hat, wo ich stehe, wenn ich nach vorne komme und keine Fehler gemacht hat. Martina habe ich halt sehr gerne gespielt. Ich kann mich an einzelne Punkte überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich Matchball gegen hatte. Also Martina hatte Matchball einen, glaube ich, irgendwann mal. Ich weiß nicht, bei welchem Spielstand. Ob es im Tiebreak war oder davor, dass ich einfach unmenschlich gespielt habe. Ich glaube, Rückhand immer durchgezogen, sie immer passiert und
hast einen Atomlauf geschoben.
Irgendwie. Und war natürlich auch unbekümmert, frisch, fromm, fröhlich, frei. Mhm. Und es war, Martina war mein Idol und ich habe da wirklich locker aufgespielt. Und beschreibe das Match auch noch ein bisschen in meinem Buch. Und
sehr gut.
Und habe sie dann geschlagen und habe ich auch gedacht, was denn jetzt passiert?
So.
War ich erste Seite Bildzeitung, das weiß ich noch.
Kein Internet, kein Social Media, liebe jungen Hörer. Du bist JWD in Kalifornien, Zeitunterschied 8 oder 9 Stunden, glaube ich, nach Deutschland. Genau. Was passiert? Dann gehst du vom Platz und was passiert dann? Dann greifst du erstmal zum Festnetzhörer und sagst, hallo, ich habe gegen Navratilova gewonnen. Oder?
Ja, so ähnlich. Also meine Mutter war ja mit dabei und die hatte eigentlich schon den Rückflug für den nächsten Tag gebucht, als sie gesehen hat, dass er gegen Navrat und ist dann selber vom Stuhl gefallen, als ich dann gewonnen habe und so. Wir haben uns ja dann wahnsinnig gefreut. Und
dann meldet sich die Bild-Zeitung.
Mein Vater, das weiß ich, die haben sich, glaube ich, gar nicht gemeldet. Die haben es dann schon mitgekriegt, lief dann über den Ticker oder wie sich das früher nannte.
Ja, ja, okay.
Und mein Vater war zu Hause. Den wollten wir natürlich dann so schnell wie möglich Bescheid sagen. Aber da wir natürlich noch kein Handy und nichts hatten und sind wir ins Hotel gefahren, haben dann von dort für teures Geld nach Deutschland angerufen.
4 Mark die Minute.
So ungefähr.
Ich habe genau von dir gewonnen. Ganz schnell auflegen. Es ist zu teuer. Es wird zu teuer. Tschüss.
Tschüss.
Ja, legendär. Ja, aber dann kamst du nach Deutschland und dann gab es natürlich ein bisschen Medieninteresse sicherlich auch. Und mein Gott, was hatten wir denn? ARD, ZDF und fünf Zeitungen, oder?
Ja, so ungefähr. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo ich da jetzt welche Interviews, aber es waren dann schon
Oder kam schon ein paar
einige,
um die Ecke dann?
kamen ein paar um die Ecke und war dann auch groß in den Zeitungen. Ich meine, da war ich 17 Jahre alt und war erst seit 20 in der Welt schon. Das darf man ja auch nicht
Ja.
vergessen. Da muss ich mir auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, was ich da eigentlich schon alles geleistet habe in dem Alter.
Ja, super. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen hier des Tennisabiturs. Keine Sorge, es kommen nur noch die beiden, noch zwei Fragen. US Open 87. Hast du ja in guter Erinnerung, logischerweise.
85, meinst du?
Ja, aber da
Ach
hast
so, oder
du
aus
dein
87,
Doppeltitel
okay.
gewonnen. 80 habe ich hier die Setzliste mir mal angeschaut. Wie viele deutsche Damen waren im Einzel jetzt in den Top 16 gesetzt?
Ist oben 87. Also Steffi, Bettina Bunge, Hanika
Ja. Und noch
und
jemand.
ich.
Voll. Vier.
Also vier.
Einfach, ich wollte es einfach nochmal unterstreichen. Ihr wart dann, ja, vier Deutsche gesetzt. Das würde jetzt zu weit führen. Aber auch selbst im Doppeldraw gab es, glaube ich, auch drei deutsche Spielerinnen, die unter den Top 16 gesetzt waren. Unglaublich erfolgreich. Unglaublich dominant. Also USA hatte immer unglaublich viele. Ja,
Ja, über
Tschechoslowakei, logisch. Und Deutschland war aber so knapp dahinter, hätte ich fast gesagt, von der Quantität her,
Ja.
der Top 10 oder Top 20 Spieler.
Absolut, ja.
So, jetzt kommt hier eine Frage, eine Dame, die ich auch bis vor 2 Jahren noch nicht kannte, die in der Folge mit Peter Balloff vorkommt. Gegen die hast du gespielt bei deinem ersten Doppelturniererfolg. Und zwar Renata Tomanowa. So,
Sagt mir noch
die ist
was.
in Deutschland Trainerin, irgendwo in Bayern. Und die hat netterweise, weil der Peter Balloff, der hat das ganz süß und ehrlich gesagt, der war, ich sag's mal so, ein wenig verschossen in die Renata Tomanowa. Und ich habe über dunkle Kanäle eine Sprachnachricht besorgt von Renata Tomanowa. Und der Balli, der ist ganz rot geworden in dem Moment. Er hat sich ganz doll gefreut, weil er die am roten Baum irgendwie gesehen hat und ganz toll fand. Erinnerst du dich an das Ergebnis deines ersten Turniererfolges im Doppel 1980 gegen
Wo
Mantlikova Tomanowa?
war das in Kitzbühel? Das Ergebnis weiß ich nicht mehr. Ach, kampflos, mit Eva Pfaff.
Mit Eva Pfaff. Warum kampflos? Weißt du es noch? Nee.
Ich glaube, es kann sein, dass Mantlikova verletzt war.
Okay, wie auch immer.
Irgendwas war da.
Okay,
Ja,
wunderbar.
stimmt.
Prima.
Siegerehrung vorgenommen von Jon Tiriak, weiß
Ach.
ich noch. Habe ich noch irgendwo ein Foto
In
rumfliegen.
Kitzbühel. Ich habe letztens ein Foto von dem Tiriak gesehen
Ja.
mit Make America Great Again, Cappy. Warum auch
Okay.
immer. Ja, manchmal stellt man keine Fragen und fragt sich aber auch, hä, warum? Claudia, ich würde sagen, das war eine 1 plus. Also, da waren ja wirklich ein paar Kracherfragen dabei im Tennisabitur. Du hast mit Bravour bestanden.
Puh, bin froh.
Um das Ganze hier abzurunden, sagen wir jetzt nochmal: Regenpause heißt das Buch von Claudia Kohde-Kirsch. Man könnte es als Biografie bezeichnen. Man könnte
Biografie ist
eine
es, genau.
Autobiografie. Erscheint im Sibost Verlag, über 300 Seiten. Das perfekte Weihnachtsgeschenk, so wie viele andere Bücher auch natürlich. Ja, also geht in den Buchhandel, kauft es dort oder bestellt es. Ich erwähne natürlich, wo man dieses Buch bestellen kann, in den Shownotes. Famous Last Words, liebe Claudia, habe ich etwas vergessen zu erwähnen? Habe ich eine Frage gestellt, eine Frage nicht gestellt, wo du sagst, warum hat er das denn nicht erwähnt?
Nein, also ich glaube, das war doch eine schöne runde Sache und mir würde jetzt auch nichts mehr einfallen.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und ja, wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für dieses Buch natürlich. Jetzt kann man ja
Danke.
schon frohe Weihnachten wünschen, auch langsam nach dem ersten Advent.
Ja.
Insofern, und ich hoffe, dass es irgendwann aufhört zu regnen im Saarland.
Bestimmt.
In Hamburg scheint die Sonne wie immer. Es ist doch so vollkommen klar hier.
Genau, die Sonne kommt immer wieder. Ich bedanke mich auch recht herzlich.
Gerne, gerne.
War sehr schön und ja, auch schöne Weihnachten.
Prima. Tschüss.
Tschüss.
Gewinne, 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 wie auf dem Hamburger Dom. Das Buch Regenpause, die Autobiografie von Claudia Kohde-Kirsch. in signierter Form verlost. Ich poste etwas bei Instagram und bei LinkedIn und ihr müsst einfach nur die Folge teilen, an der Verlosung teilzunehmen. Bis Ende des Jahres, 31.12.2024, einfach den Beitrag teilen. Viel Spaß beim Lesen des Buches, wenn ihr es selber kauft. Oder ich drücke die Daumen bei der Verlosung. You cannot be serious! Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.